Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Trauma at Work Podcast. Heute begrüße ich meinen ersten Remote-Gast in Italien. Hallo Marion.
Hallo Ivana. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich.
Ja, ich freue mich auch sehr. Du hast dich ja letztes Jahr auf meinen LinkedIn-Post zurückgemeldet und mir geschrieben, dass du deine Erfahrungen zum Thema Trauma at Work teilen würdest. Und damals hatte ich ja noch die Idee, dass ich alle meine GesprächspartnerInnen persönlich treffe. Das hat jetzt leider nicht geklappt, sonst wäre ich jetzt heute bei dir in Südtirol.
Ja, aber schade, aber es geht auch so.
Es geht auch so, auf jeden Fall. Also ich spare zumindest 600 Kilometer, also eine Strecke von Wien zu dir. Und wir sparen ja auch eine Menge Zeit und CO2. Und das ist ja auch wichtig.
Ja.
Heute würde ich dich gerne fragen, was dich damals motiviert hat, beim Podcast mitzuwirken. Weil Trauma ist jetzt eher nicht das Thema, wo die Menschen mir die Tür einrennen.
Das verstehe ich sehr gut. Trauma ist ein schwieriges Thema. Und es braucht natürlich sehr viel Mut, da überhaupt selbst mal hinzuschauen und sich dem einfach zu stellen. Und ich habe mich beworben, weil ich finde, dass das, was du machst hier, eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil das Wort Trauma oder einfach das ganze Thema, die Sichtbarkeit oder in dem Fall die Hörbarkeit wirklich braucht, damit es sich auch normalisiert, damit es nicht mehr ein Unwort ist. Und deswegen habe ich mich gemeldet, weil ich es ganz toll finde, wenn über Sachen gesprochen wird, wenn die Sachen auf den Tisch kommen, damit einfach auch andere die Angst davor verlieren, eben über solche Dinge zu sprechen.
Mut ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Auf vielerlei Ebene braucht es ja da wirklich auch Mut und Kraft auch an manchen Stellen. Was verstehst du denn unter Trauma? Weil da haben Menschen so ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf. Wie fasst du das mit deinen Worten zusammen?
So, Trauma ist ja sehr vielschichtig. Wenn man von Trauma hört, dann denkt man erstmal an ganz schlimme Erlebnisse. Also natürlich Krieg ist Trauma, wirklich Vergewaltigung. Es gibt wirklich schlimme Sachen, die mit Trauma in Verbindung gebracht werden. Aber Trauma fängt leider auch schon ganz, ganz im Kleinen an. Und zwar auch schon als Kind kann ein Trauma sein, wenn ich 3 Jahre alt bin und die Mutter dreht mir den Rücken zu und verlässt den Raum mit einer Aussage, die für mich als Kind unverständlich ist. Also Trauma ist so vielschichtig und so groß, dass es schwierig ist, es auch jetzt in ein Wort oder in einen Satz zusammenzufassen. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist zu erkennen, dass es unterschiedliche Formen von Trauma gibt und eben, dass es nicht nur das Große ist, sondern auch schon im Kleinen beginnt und dass man auch da schon ansetzen kann und ansetzen soll.
Da greifst du auch diesen Begriff vom Traumaspektrum auf, den hatte ich in meinem Einführungspost mal erwähnt von Dr. Gabor Maté, und das fand ich auch so ein tolles Wort, weil es eher die Frage ist, so wo findest du dich selber mit deinen Erfahrungen in diesem Traumaspektrum wieder? Das ist auch ähnlich wie das, was du jetzt gerade beschreibst, weil es wirklich ganz feine Nuancen hat und weil es ja ein ganz individuelles Thema ist.
Ja, ich wollte noch sagen, was auch noch wichtig ist, ist, dass vielleicht traumatische Erlebnisse nicht nur ein Erlebnis sind, sondern eine Summe aus Erlebnissen. Und deswegen habe ich auch das von der Kindheit angesprochen, weil da wirklich eine ganz große Wurzel liegt aus der Summe der Erlebnisse in der Kindheit.
Und du warst ja lange Jahre Filialleiterin im Buchhandel und für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Wie siehst du heute, wenn du dich jetzt in deiner Führungsrolle von damals betrachtest, wie siehst du da auf dich zurück?
Also ich sehe darauf zurück, dass ich selbst da ich selber Traumatisierung in der Kindheit erlebt habe, das ganze Wirken auch als Führungskraft ist natürlich angetrieben von dem Suchen auch nach Erfüllung, dem Suchen nach Bestätigung, einen Platz zu finden auch im Leben generell. Also natürlich sind es sehr starke Antreiber, die einen als Führungskraft dann antreiben, immer das Beste zu leisten. Genau, also das ist einmal eine Position als Führungskraft und wie wirkt es auf mich aus natürlich, wenn ich das erlebt habe. Aber dann auch der Gegenpart, also die Mitarbeiter. Was haben Mitarbeiter erlebt? Was bringen diese mit aus ihren Familie, aus ihrem Leben? Also auch dieser Aspekt natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade in der Gesellschaft, wo ja jeder funktionieren soll.
Du hast mal in einem Vorgespräch, das wir im September geführt haben, oder im Oktober, glaube ich, hast du so mal diesen Satz gesagt, als Kennzeichen für das, was dich damals ausgemacht hat, arbeiten bis zum Abwinken.
Ja, genau. Genau, also das ist sowas, was ich eben für mich mitgenommen habe, ist immer dieses Leisten fast eben bis zum Umfallen so. Also es ist das daran erkennbar, dass man einfach nicht auf die eigenen Bedürfnisse achtet. Das heißt, Essen brauche ich nicht, habe ich Durst, ach, steht da. Ich kann jetzt nicht auf Toilette, weil ich muss ja noch das erledigen. Also es ist dieses wirklich dieser Druck zu bestätigen, dass man einen Wert hat. Also das steht auch ganz, ganz stark dahinter. Wenn man, oder wie ich auch aus der Kindheit eben traumatisiert ist, in dem Sinne, dass man eben zu wenig Beachtung gekriegt hat oder einfach, dass niemand für einen da war, dann sucht man diese Bestätigung im Außen. Und wie gesagt, da ist die Leistung, steht natürlich im Vordergrund einfach. Und dass ich selbst als Person nicht so viel zähle, sondern einfach meine Leistung zähle. Nur durch diese Leistung kriege ich die Anerkennung, kriege ich die Wertschätzung, die ich als Kind schon gebraucht hätte.
Ja, man spricht ja in diesem Zusammenhang von Bewältigungsstrategien, die aber ja sogar im schlimmsten Fall gesundheitsschädlich sind, also Verhaltensweisen, die eher für uns als Person, als Mensch ungünstig und gesundheitsschädlich sind. Das hast du ja gerade auch angedeutet. Wenn man so seine ganz natürlichen Bedürfnisse im Endeffekt einfach übergeht. Und das kann sich natürlich wirklich auch nachteilig auswirken langfristig, ne, auf Krankheiten oder eben auch auf Beziehungen. Hast du da noch Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also für mich ist es vor allem, also körperlich spüre ich ganz stark, wenn ich mir wieder zu viel zumute. Im Rücken. Also der Nacken ist meine Schwachstelle. Und immer wenn es dann zu viel wird oder dann merke ich, okay, die Anspannung steigt, weil man ist ja dann auch immer so auf dem Sprung, immer so angespannt. In der Beachtung neuer Aufgaben und neuer Pflichten, die man erfüllen muss. Und eben, ich merke das, wie gesagt, immer im Nacken, im Rücken, dass ich dann einfach blockiert bin. Also mein Körper sagt dann einfach, stopp. Es reicht, du kannst nicht noch mehr tragen. Und das ist natürlich, das muss man erst erkennen, das einfach mal Stopp zu sagen und wirklich zu sagen, na okay, jetzt momentan ist einfach mal genug. Und dieser Selbstschutz, einfach zu sagen, ja okay, jetzt muss ich auf mich schauen, einen Schritt kürzer treten, etwas langsamer die Sachen abarbeiten und dass man einfach auch raus aus dem Hamsterrad so etwas sagen kommt, ja.
Und du hast es schon angedeutet, wie bringst du diese Strategien, die du dann anwendest, die nicht gut für dich sind, wie bringst du die jetzt mit deiner Erfahrung in der Kindheit zusammen? Und wie ist es dir überhaupt aufgefallen? Gab es einen Schlüsselmoment, der dich dann mit dieser traumatischen Erfahrung wieder in Verbindung gebracht hat?
Also so konkret einen Schlüsselmoment gab es jetzt nicht. Also ich durfte damals an einer Weiterbildung teilnehmen. Das hieß Arbeit in Führungspositionen. Und die Referentin hat eben verschiedene Techniken eingebaut. Und da war es so toll, ich habe einfach da erkannt, dass es ganz viel gibt, an dem ich arbeiten kann. Also für mich war es damals das, okay, aus der Kindheit, du hast das erlebt, das bringst du mit, das ist ein Teil von dir, aber was machst du jetzt raus? Also diese Erkenntnis einfach zu sehen, ich bin nicht ein Opfer meiner Umstände, sondern ich kann das in was Gutes transformieren. Und durch das, was ich erlebt habe, auch Verständnis, Mitgefühl auch für die Menschen in meinem Umfeld entwickeln.
Das heißt, das Aufmerksammachen darauf war in dem Moment, wo du dir Zeit nehmen konntest, für dich sozusagen.
Genau, das Reflektieren. Weil eben, wie gesagt, man ist im Hamsterrad, man macht immer weiter. Und in dem Moment mal sich hinzusetzen und sich auch einen Gedanken drüber zu machen, was ist da überhaupt los oder was läuft da überhaupt ab bei mir? Also das ist das Schwierigste zu erkennen. Und dieselben Muster auch, die sich immer wiederholen, da mal hinzuschauen und zu sagen, was ist da, was passiert da überhaupt und woher kommt es, ist natürlich gut zu wissen, wenn man es rausfindet, aber auch, okay, das läuft so, und was kann ich daraus machen, wie kann ich es ändern, was kann ich tun? Das, das war für mich so wertvoll und ich muss sagen, ich habe damals einfach damit mit dieser Reise begonnen und habe da einfach dann immer weiter und weiter gemacht, um einfach immer einen Schritt weiter zu kommen. Weil das Trauma löst sich ja nicht mit einem Mal, ich mache jetzt irgendeinen Kurs oder irgendeine Behandlung und das ist dann weg, sondern es ist ja ein Teil von dem, was ich erlebt habe. Und aber was mache ich daraus? Wie transformiere ich es?
Mhm. Und wie erkennst du die Muster?
Wie erkennst du die Muster, genau.
Ja. Gab es da Momente in deinem Berufsleben, wo du deinem Empfinden nach dann auch die Muster deutlich erkennen konntest?
Ja, das sind diese Momente, wenn man sich dann so persönlich angegriffen fühlt. Wenn irgendwas nicht klappt vielleicht oder irgendeine Kritik kommt. Und dann natürlich diese Schutzmechanismen, um nicht verletzt zu werden. Also das sind diese Momente, die Konflikte, die meistens entstehen, auch mit Mitarbeitern oder auch Kollegen, die entstehen meistens aus so etwas heraus, unabhängig jetzt von Trauma generell. Einfach, aber wenn man sich so wiederholende Muster, wenn man sieht, da stehe ich immer wieder an oder genau in dieser Situation eskaliert es irgendwie immer emotional. Was ist da? Also, und das ist schon wirklich sehr hilfreich, wenn man da mal sagt, stopp, okay, da läuft irgendwas, was eigentlich nicht so laufen sollte und anders laufen könnte.
Das klingt dann jetzt so leicht, ne? Das klingt ja auch oft so leicht. Ja, dann kommt dieser Moment und man sagt einfach stopp. Aber wir wissen, dass es nicht so leicht ist, ne?
Genau. Aber es ist schon mal, wenn ich mal das weiß, also in dem Moment, ich muss sagen, als ich bin ja auch Mutter von 2 Kindern und da ist das nochmal wo 5. Also, da immer, wenn man in der Situation drinnen ist und dann merkt, okay, jetzt steige ich wieder auf das ein. Jetzt kommt wieder die Wut, weil, wie gesagt, in der Arbeit kontrolliert man sich ja noch viel mehr, aber die Kinder kitzeln das nochmal so richtig raus. Und jetzt kommt das und dann, okay, es kommt. Schon mal das zu erkennen. Ich kenne es. Und wie geht's jetzt weiter? Lebe ich das jetzt aus? Fange ich an zu brüllen beispielsweise, leider, ist manchmal so. Oder versuche ich mal tief durchzuatmen und einen Schritt, irgendwie auch noch einen Schritt zur Seite zu machen, um aus der Situation schon mal auszusteigen, symbolisch. Und eben, es gibt wirklich einige Techniken, die man anwenden kann, aber das Wichtigste ist wirklich, das zu erkennen.
Ja.
Dann kann man was machen. Genau.
Und manchmal reicht auch das Atmen.
Genau. Tief einatmen. Genau. Mhm. Und da, wenn wir wieder eben zurückkommen auf Trauma, die Auswirkungen ist zum Beispiel auch diese Wut. Also ich merke genau oder weiß in meinem Kopf, dass das aus einer Hilflosigkeit aus meiner Kindheit kommt. Ich bin in einer Situation, im Erwachsenen, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und da kommt das. Genau. Und schon mal das Bewusstsein, Sie wissen, okay, diese Emotion kommt daher, weil. Wie kann ich es ändern? Und immer wieder, irgendwann nicht nur einmal, das wird mir noch 10-mal passieren, aber trotzdem jedes Mal ein bisschen leichter und jedes Mal anders.
Ja, und immer auch ein bisschen schneller, oder? Ne? Also man ist ja so sensibilisiert und kann dann tatsächlich innehalten. Das ist Training, oder?
Genau, es ist Training, wie andere sagen auch. Ich glaube, wenn man laufen will, muss man auch langsam anfangen, Schritt für Schritt, und dann irgendwann läuft man schneller. Und das ist Training, aber ich glaube, oder ich für mich habe erkannt, eben gerade ab dem Moment, als ich dann auch Mutter wurde, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht fremdbestimmt sein oder fremdgesteuert sein. Ich möchte wirklich das so leben, wie ich mir das wünsche. Und von dem her ist es wirklich eben das ständige Dranbleiben. Okay, da fällt man mal wieder in ein Loch, weil dann alles mal zu viel wird, aber dann wieder okay. Und wieder immer einen Schritt höher und einen Schritt weiter. Das ist wirklich das Schöne, wenn man dann, wenn es dann klappt, einfach die Erfolge aufzufeiern, wenn man sieht, okay, das war jetzt ein kritisches Gespräch mit einer Kollegin vielleicht, und okay, das habe ich jetzt gut gemeistert, weil ich eben bewusst war und bei mir war und das nicht persönlich genommen habe, zum Beispiel. Also, oder auch mit dem Partner, diesmal habe ich es geschafft, nicht wieder auf das Hickhack anzusteigen. Also, es fängt bei der Arbeit an, und es ist aber eigentlich bei allen Bereichen grundsätzlich ist es dasselbe.
Ja, ich meine, das Positive ist ja, dass wir uns emotional berühren lassen können. Auch wenn die Emotionen dann manchmal nicht so ganz steuerbar sind, wie wir uns das dann wünschen, oder wenn sie sich nicht so ganz so äußern, wie wir uns das wünschen.
Die Wut ist ja auch eine Stärke. Und im Endeffekt geht es auch darum, natürlich das anzunehmen, was da ist. Und eben das Versuchen, wirklich so zu transformieren, dass es mir dienlich ist. Und dass es auch für meine Mitmenschen sozusagen gut wirkt. Ja.
Wie hat sich dein Führungsverhalten verändert?
Also ich habe gemerkt, indem ich vor allem, also dieses sich abgrenzen, aber nicht im negativen Sinne, also das nicht mehr so persönlich nehme, nicht persönlich angegriffen zu sein, wenn irgendwas nicht so läuft oder wenn eine Kritik kommt. Also ich glaube, das hat mich wirklich besser gemacht, insofern, dass man einfach neutraler hinschauen kann und sagt, okay, danke fürs Feedback, weil das Wichtigste als Führungskraft ist, Feedback von Mitarbeitern zu bekommen. Es läuft nicht gut, was läuft gut. Also das, dass man das einfach nehmen kann, dass die Mitarbeiter auch offen sind und sich trauen, Feedback zu geben. Weil natürlich, wenn die Mitarbeiter Angst haben müssen, dass einem der Kopf abgerissen wird, wenn man mit was kommt, das ist nicht eine gute Führungskultur. Und von dem her, ich glaube, das hat sich wirklich in meinem Verhalten verbessert. Und natürlich, indem ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte ich auch auf die Bedürfnisse der anderen.
Mhm.
Und das war sicherlich als Führungskraft so meine eben Schwierigkeit, durch den, dass ich ja selbst immer so viel von mir gefordert habe. Natürlich fordere ich das auch von meinen Mitarbeitern ein, die das aber nicht in dieser Form können. Also jeder Mensch hat andere Leistungskapazitäten, Ressourcen, Fähigkeiten, und das zu sehen auch, dass jeder Mensch so individuell er ist, das geben kann, was er geben kann, und die Fähigkeiten hat, die er hat. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu erkennen und das zu respektieren auch, ja.
Ja, das ist so schön, wie du das sagst. Das klingt ja auch jetzt wieder so einfach und selbstverständlich, und trotzdem ist ja auch das, was du erfahren hast, also im Sinne von zu früh, zu viel Verantwortung oder nicht gesehen worden sein, das ist ja ein Teil deiner Lebenserfahrungen über lange Zeit wahrscheinlich gewesen, die du so als zu deinem Leben zugehörig, also ja eher auch für dich normal gesehen hast.
Ja, also natürlich, es ist ja immer noch so, also ich ertappe mich immer wieder natürlich, dass ich nicht viel zu viel aufhalse, als ich eigentlich ertragen kann oder was ich leisten kann. Das sind natürlich diese Momente, eben geprägt aus der Kindheit, wie du schon gesagt hast, ich musste viel zu viel Verantwortung übernehmen. Mein Vater ist verunglückt, als ich 7 war, und meine Mutter hat es einfach nicht, soll ich sagen, nicht verwunden, nicht gepackt, war ein Acker einfach selbst am Ende. Natürlich, als Kind springst du in die Bresche und bist sofort da und versuchst auszugleichen, versuchst Freude zu geben, du übernimmst Verantwortung, du versuchst auch selbst so eine kleine Last als möglich zu sein. Und natürlich auch das, wenn du nicht Kind sein darfst, belastet. Und ich merke das, wie gesagt, auch, ich habe eben immer Verantwortung übernommen, also war immer schon verantwortungsbewusst, habe mitgeholfen, wo es ging, also bei allen möglichen, ob es jetzt ein Verein ist oder auch Freund, also ich war immer da, bereit einzuspringen, ohne Rücksicht auf mich natürlich. Mhm. Genau. Und da, wie gesagt, das zieht sich eben so durch, dass dann immer zu viel sich selbst auflegt, weil man es so kennt. Weil ich nur diese Realität kenne, dass alles zu viel ist. Genau. Und da selber zu sagen, okay, stopp. Nein, das ist eben der wichtigste Schritt. Und immer wieder. Also das kann ich nicht nur einmal sagen. In 3 Jahren vielleicht kommt wieder, ja, willst du ja noch das machen? Nein, okay. Kann ich? Habe ich die Ressourcen? Wenn ja, gerne. Wenn nicht, tut mir leid, kann ich nicht. Genau.
Ja. Ja. Und dann merkt man aber auch, wie schwer das ist mit dem Nein sagen.
Die schwierigste Kunst überhaupt, ja. Genau. Weil man fühlt sich ja auch wohl, wenn man jemandem helfen kann, wenn man ein Teil der Gesellschaft oder auch im Unternehmen, wo man mitarbeitet ist, wenn man jemand ist und man sagt, ah, die Marion hilft dir, die Marion ist für dich da oder kann dir weiterhelfen. Natürlich tut das gut, wenn man als positiver Teil von dem Ganzen gesehen wird. Aber eben nur so weit, wie sie mich nicht selbst schämen. Und das ist das Wichtige. Mhm. Genau.
Das ist so erstaunlich, ne? Wie sich das dann so spiegelt. Das, was dir als Kind gefehlt hat oder wo du als 7-Jährige wahrscheinlich diese Unterstützung gar nicht hattest in dem Moment, oder? Du musstest wahrscheinlich mit deiner Verlusterfahrung alleine klarkommen.
Genau. Das ist ja das auch das Schwierige. Oder woraus das resultiert, dass man immer so viel leistet, ist, wenn du in dem Alter sozusagen, also da kapselst du dich von dem, was dir passiert, dermaßen ab, um das, weil sonst würde man es nicht überleben, auf gut Deutsch. Also der Schmerz ist so groß, dass der einfach abgekapselt wird, oder ein Teil von dir wird abgekapselt. Und diesen Teil zu integrieren und die Sachen zu spüren, ohne eben danach zu zerbrechen. Das ist sicher die große Kunst. Und das ist aber das, was so menschlich macht und was dich eben wachsen lässt. Und ja, aber wirklich eine große Aufgabe, so etwas hinzukriegen.
Da sprichst du ja auch etwas an, wo du ja auch nicht allein bist. Oder wir sind da alle nicht allein. Ne? Ich meine, ich kenne jetzt die Zahlen für Italien nicht, aber ich weiß, dass belastende Kindheitserlebnisse in Deutschland sehr, sehr häufig sind. Und dass, also es gibt tatsächlich immerhin eine repräsentative Bevölkerungsstudie, die ist aus 2019. Und da gaben immerhin gut 44% der Befragten an, zumindest ein belastendes Erlebnis erlebt zu haben. Und viele haben aber durchaus ja auch mehrere.
Und es ist interessant, ich bin ja in der Buchbranche, und wenn man gerade sieht, wie viele Bücher über Trauma erscheinen, also es ist eine Flut an Titeln, die erscheint, und ich finde das wirklich gut. Und wie gesagt, es ist genau der Grund, warum ich auch zu dir gesagt habe, ja, ich spreche mit dir, weil es ist gut, dass es sichtbar wird. Und eben, weil ein Erleben, wie gesagt, natürlich, der Tod meines Vaters waren das einschneidende Erlebnis schlechthin. Also da wird die Welt eines Kindes auf den Kopf gestellt. Aber das Problem ist, es ist ja nicht nur das, sondern das, was in Folge dann jede Feier, wo du alleine bist, jedes Weihnachten, jeder Moment, wo du jemanden brauchen würdest, der da einfach nicht da ist. Also deswegen ist es nicht nur das eine Erlebnis, sondern eigentlich der Rest, der dann folgt in der Kindheit. Und dieses Abkapseln der Gefühle, ich meine, das fängt ja auch schon, das wird uns aber ja auch eingeredet, weil was ist das Erste, was uns so ein Kind sagt, das hinfällt? Ach, steh auf, komm, ist ja nicht so schlimm. Geh weiter. Das ist das Erste, was ein Kind hört. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Geht schon wieder. Und genau das ist auch etwas, was wir durchbrechen müssen. Doch, in dem Moment ist das schlimm. Und es tut weh. Und du darfst weinen. Und genau das ist zum Beispiel jetzt etwas, was ich auch bei meinen Kindern eigentlich nie sage, weil du bist hingefallen und in deiner Welt tut es gerade so weh, dass du meinst, die Welt geht unter. Und nach 2 Minuten ist es auch vorbei. Aber dieser Moment, auch das Kind zu halten, zu umarmen und sagen, ich habe das gesehen und es tut weh. So. Und genau das ist eben das, wenn du das nicht darfst und immer nur musst weitermachen, dann ist das Erlebnis eben immer durchhalten müssen, immer kämpfen müssen. Also sind das diese Glaubenssätze, die sich in deinem Kopf oder in deinem ganzen Sein einprägen und die du dann mitträgst und die du dann eben auflösen solltest später. Und wenn wir in unserer Gesellschaft das generell ankommen lassen, dass Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und nicht um verdrängt zu werden, sonst würden sie ja Gedränge heißen. Das ist so nett, das habe ich mal dann als Spruch gelesen. Und das stimmt. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Das müssen wir bereits unseren Kindern schon erlauben. Und das sollen wir aber für uns auch erlauben.
Ach, das ist so schön, wie du das sagst. Auch alles, was du gesagt hast, das habe ich ja auch zuvor in anderen Episoden schon auch mit renommierten Therapeutinnen und Therapeuten besprochen. Jetzt höre ich das auch nochmal so, ne, von dir, einer Person, die das so für sich persönlich reflektiert hat und das, was du jetzt zuletzt gesagt hast mit den Emotionen, das kenne ich ja auch allzu gut aus meiner Arbeit, da ich körperbetont arbeite und eben auch auf diese Emotionen sehr Acht gebe, aber da auch merke, wie schwierig es uns insgesamt fällt, die zu benennen, allein Worte dafür zu finden. Ne?
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit, einfach wirklich mal auszusprechen. Das sollte man auch als Erwachsener tun. Sagen, ich bin jetzt frustriert, weil so und so. Oder ich bin gerade verärgert. Also eben das auch in der Arbeitswelt, weil ich glaube, da ist es auch das große Problem, das sollten wir alle noch funktionieren. Das ist deine Rolle, das hast du zu erledigen und so ist zu funktionieren. Und ich glaube, es braucht auch mal den Moment, wo jetzt vielleicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor dir sitzt und vielleicht sogar auch mal in Tränen ausbrechen darf, weil es gerade vielleicht im Leben drunter und drüber geht. Und man kann dem nicht alles abschalten, wenn man jetzt zu Hause bei der Tür rausgeht und ins Arbeitsleben reingeht. Es gibt einfach Momente, wo es nicht so läuft, wie man es gerade brauchen würde. Und von dem her ist es da auch sehr wichtig, auch als Führungskraft, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu unterstützen, zu sagen, hey, wenn es dir nicht gut geht, komm zu mir, auch wenn ich dich jetzt nicht, also ich war als Führungskraft keine Therapeutin oder keine Therapeutin, aber okay, schauen wir mal, was ist da und was können wir gemeinsam machen? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, nicht zu sagen, ja, okay, ja, wenn es dir nicht gut geht, kannst du ja privat so zum Psychologen lassen gehen. Sondern ich glaube auch, diese mentale Gesundheitsvorsorge finde ich auch für Betriebe wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil wenn man denkt, wie viel Zeit verbringt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Betrieb, im Unternehmen. Mhm. Und von dem her ist es ja was wie Familie, wenn man das so sieht. Und ich glaube, in einer Familie muss man einfach füreinander sorgen. Und da gehört dieser Teil, also nicht nur Lohn, Essensgutscheine und so weiter dazu, sondern auch die mentale Gesundheitsfürsorge und dass es einen Raum bekommt, auch in der Arbeitswelt.
Ich kenne das nur so aus meiner Ausbildungszeit, das Wort Essensgutschein.
Das ist bei uns genügend Praxis, genau. Die Mitarbeiter dürfen in Mittagessen gehen und kriegen das Mittagessen sozusagen teilvergütet. Und das ist wunderbar. Also jedes Benefit, das ich meinen Mitarbeitern geben kann oder wie, wenn ich sie unterstützen kann, ist natürlich super. Aber das Firmenauto löst eben keine Probleme, sondern mich halt nur von A nach B.
Wir wollen auch nicht über die Obstkörbe und Tischtennisplatten und Essensgutscheine sprechen. Das Stichwort, was du gegeben hast, das ist durchaus interessant. Also ich gucke ja immer wieder, was es Neues gibt. So wie du eben gesagt hast, diese Vielzahl an Büchern, also das kenne ich nicht zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Trauma zu befassen, gab es so gut wie gar nichts dazu. Aber das finde ich auch positiv, zumindest, dass das Wissen mehr in die Breite der Gesellschaft kommt. Und ich schaue ja immer sehr gerne wissenschaftlich auch darauf, was können da auch natürlich die neuesten Forschungen an Ergebnissen beitragen. Und ich habe etwas entdeckt auch nochmal, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Studie mal zur Abwechslung mit einer großen Aussagekraft auch, über 150.000 Teilnehmenden. Und die haben den Zusammenhang zwischen dem frühen Kindheitstrauma und Gesundheit beleuchtet. Und das, was du angesprochen hast, konnte ganz eindeutig auch als Zusammenhang erkannt werden. Also das heißt, die Menschen gehen jetzt nicht und sagen, ich habe ein Kindheitstrauma, helfen Sie mir, sondern die kommen zum Arzt und haben körperliche Erkrankungen oder die haben psychische Erkrankungen. Und es ist tatsächlich so, also dass unsere in Deutschland, ich kann jetzt wieder nicht für Italien sprechen, ich weiß nur, wie es in Deutschland aussieht, Angststörungen und Depressionen sind ja mit wirklich die führenden psychischen Krankheiten und die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, ist wirklich höher, wenn man früher traumatische Erfahrungen in der Kindheit hatte, aber auch körperliche Erkrankungen.
Ja, also ich glaube, das ist ja das, was du angesprochen hast. Es sind ja auch ganz viele, die erkennen gar nicht, dass sie eigentlich ein Kindheitstrauma haben. Das, also weil manchmal ist es ja nicht so was Großes, dass jemand stirbt oder Scheidung ist natürlich ein Riesenthema, also Scheidungskinder.
Ja, Trennung und Scheidung steht auch tatsächlich an oberster Stelle. Ja,
ist ganz klar, jemand verlässt die Familie. Für ein Kind, glaube ich, egal welchen Alter, ist immer eine Riesenbelastung. Aber eben auch, keine Ahnung, als Beispiel, wenn meine Mutter mich ständig nur kritisiert, zum Beispiel, ist in Summe sind das auch kleine Traumata, wenn ich immer nur klein gemacht werde.
Ja, da habe ich mit Professor Luise Reddemann ausführlich drüber gesprochen, dass wir da gar keine Hierarchisierungen vornehmen können. Also es gibt nicht das große Trauma oder das kleine. Es gibt auch die vielen kleinen Verletzungen, die in der Summe genauso schwerwiegend sind, wie wenn wir so ein Schockerlebnis erfahren. Das sollte man einfach immer individuell und persönlich betrachten. Das hast du ja jetzt auch nochmal sehr deutlich gemacht.
Also es sind ja, wie gesagt, schon vorwiegend auch nicht immer die schwerwiegenden Traumata, sondern auch wenn ich jetzt beispielsweise meine Mutter habe, die mich immer nur kritisiert und mich klein macht, ist das wieder die Summe der Erlebnisse. Ich werde immer klein gemacht und runtergedrückt und das wirkt sich dann natürlich auf mein Selbstbewusstsein, auf mein Umgang mit anderen aus. Also das ist das im Kleinen. Genau. Mhm. Was natürlich, aber das wäre dann wieder nochmal ein weiteres Feld, was man nicht vergessen darf, auch die transgenerationalen Traumen. Also da jetzt anfängt.
Das ist nochmal ein großes Feld. Ja, da reden wir auch noch drüber im Verlauf des Podcasts. Das hat auch nochmal sehr viele Facetten. Und ich glaube aber, dass zumindest jetzt diese Öffnung für das Thema oder sich damit auseinanderzusetzen, ich hoffe, dass da mehr Bewusstsein für entsteht.
Ja, wie gesagt, ich finde das ganz toll, dass du es machst. Und ich finde es natürlich auch toll, wenn Leute sich eben trauen, einfach darüber zu sprechen. weil ein wichtiger Aspekt ist auch noch für mich natürlich, das Thema ist manchmal auch schambehaftet. Also Leute, wenn sie Sachen erleben oder eben nicht das perfekte Kindheit hatten, ich selbst weiß auch, man schämt sich dafür. Also zu Hause läuft schief, meine Mutter, keine Ahnung, der geht's nicht gut, mein Vater isst nicht, bei mir ist alles anders. Ich habe mich als Kind dafür geschehen und auch teilweise in späteren Leben. Und auch das ist was eben deswegen so wichtig, dass es auch normalisiert wird, darüber zu sprechen, wenn es nicht gut läuft. Genau. Das ist mir persönlich ganz ein wichtiges Anliegen. Und danke dir deswegen, dass du das Thema hier in den Raum bringst.
Ja, weil ich danke dir vor allem auch für deine Offenheit und dass du auch das, ne, was du jetzt so einfach, was dir jetzt so einfach von den Lippen geht. Ich weiß ganz genau, dass das nicht immer so war. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich danke dir. Darf ich dich dann fragen, ob du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben möchtest?
Ich wünsche wirklich allem, dass sie den Mut haben, und sich selber so viel wert sind, hinzuschauen. Angehen an denen. Also raus aus dem Verhalten. Das ist wirklich das, genau, was ich allen wünsche. Und dass sie auch den oder die, den Menschen finden, der ihnen weiterhelfen kann. Weil das ist auch ganz ein wichtiges Learning von meiner Seite. Ich oder auch du oder wer auch immer da draußen zuhört, du musst es nicht alleine schaffen. Weil es gibt so viele Menschen auf der Welt und es gibt für jeden Mensch genau den richtigen oder die Frau oder den Mann, der weiterhelfen kann. Also nicht alleine den Weg gehen. Immer die versuchen.
Du hast ja auch durchaus andere Möglichkeiten, Hilfe anzunehmen.
Genau. Bei Hilfe, sprich, wenn ich mal mit Yoga anfange zum Beispiel, ist es auch schon was ich für mich tue. Oder wenn ich zum Beispiel Probleme dann mit dem Essen mache, ich will nicht Zeit nehmen. Ich hole mir eine Ernährungsberatung, damit es mir körperlich gut geht. Also Hilfe in dem Sinne. Also man muss nicht zum Therapeuten gehen und das mache ich jetzt so, sondern einfach sich das holen, was es hier alles gibt. Weil heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ansätze. Und einfach sich selbst eben den Wert schenken und etwas für sich tun. Ja.
Ich finde, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Es soll nicht die Menschen davon abhalten, sich therapeutische Hilfe zu nehmen. Aber es ist auch eine Hürde, das wissen wir. Und die braucht es tatsächlich nicht immer, das wissen wir auch.
Genau. Und eben so, ich habe es auch in dem Sinne gemacht. Ich habe eine Weiterbildung besucht und dann habe ich noch eine Weiterbildung besucht und ein Seminar gewaltfreie Kommunikation. Und es gibt so viele tolle Ansätze. Was ich nur für mich sagen kann, ist das, was ich jetzt wirklich, was mich am weitesten gebracht hat, waren wirklich jetzt die systemischen Strukturaufstellungen. Das muss ich wirklich sagen. Gerade weil ich so ein Mensch bin, der so verkopft ist, also der so viel darüber nachdenkt und alles analysiert, war es für mich wichtig, einfach mal zu sagen, okay, ich stelle das hin und es arbeitet und mein Blickwinkel kann sich einfach ändern. Ich glaube, das ist auch ein wirklich wichtiger Ansatz. Weil natürlich, man kann drüber reden und nochmal drüber reden. Also, aber manchmal braucht es einfach nur einen neuen Blickwinkel. Weil wenn du immer in der Situation drinnen bleibst, in derselben, dann ändert sich nichts. Und das ist vielleicht auch das, was ich mitgeben möchte, einfach zu schauen, wie kann ich neue Perspektiven gewinnen. Irgendwie komme ich aus dem Ganzen raus, genau, ohne, ich sag mich 10-mal im Kreis wirklich zu drehen und in Schleifen festzuhängen. Einfach neue Wege, neue Blickwinkel suchen.
Ja, und neu fühlen.
genau. Das Fühlen, das ist ganz wichtig, weil natürlich im Kopf passiert viel und im Kopf kann man viel begreifen. Das hast du erkannt, weil es auch von mir ein großes Thema ist. Es ist der Unterschied natürlich, erkenne ich noch was oder begreife ich es oder fühle ich es? Genau. Ja.
Und verankern wir dann dieses Fühlen als auch wiederum normalen Teil von uns. Also das ist toll, da rennst bei mir offene Türen auf mit Systemaufstellung. Ich sehe das genauso. Es war auch bei mir ein Schlüssel, Moment oder überhaupt auch, die darüber spreche ich auch dann sehr persönlich in dem Podcast mit Dr. Helmut Meyer, und das deckt sich sehr mit dem, was du gerade beschrieben hast. Dann bleibt mir jetzt gar nichts anderes, als dir zu danken nochmal, dass du das so offen mit uns geteilt hast, und vielleicht komme ich doch nochmal nach Südtirol.
Das würde mich freuen. Dann können wir das genau in der schönen Umgebung nochmal miteinander besprechen.
Dann verabschiede ich mich jetzt auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership, abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.